Aber nun ist die Zeit da und jetzt ist wieder ein Sprecher geschickt worden. Während der Swedenborg, mehr Johannes der Täufer, den Elias, diese Kette darstellt, davor ist also Michael, der ist ja so biblisch sozusagen der Himmelsfürst gewesen, der gegen das Falsche gekämpft hat, gegen den Drachen. Ne? Ist es also Elias, Johannes der Täufer, ist es im gewissen Sinne der Swedenborg. Aber von der Henoch-Linie ist es dann der Raphael und nun kommt das, was also sozusagen danach kommt, nämlich der Lorbeer. Wir wollen jetzt nicht sagen, der Lorbeer ist das gewesen, sondern der Geist, der durch Lorbeer spricht. Und es heißt ja, dass bei Swedenborg schon, dass der Herr nie direkt zu den Menschen sprechen kann, sondern immer durch den Mund von einem Engel, weil er sonst zu erdrückend ist als Gott. Und deswegen hat er in der Urzeit eben durch den Asmael gesprochen oder durch den Abidam. Das waren ja praktisch Engel oder Geister, die nun die Gestalt hatten und durch die er tönte. Und nun ist es also hier, dass wieder jemand gebraucht wurde, der jetzt dadurch spricht, und das ist der Lorbeer. Und der Robert Blum auf dem Werk Rainer Kugel, im zweiten Band der Robert Blum, Serie, also von der Hölle bis zum Himmel, wie es richtig heißt. Also da ist es so, dass hier der Herr mit dem Robert Blum und seinem ganzen Gefolge auf den irdischen Rainerkogel bei Graz anlangen, in der geistigen Welt. Und nun, also sozusagen in der geistigen Welt, aber an der materiellen Stelle dieses Rainerkogels. Und nun wird der Lorbeer da oben hin zitiert. Er soll sie dann auf diesen Berg kommen. Er sieht sie natürlich nicht. Und da kommt der Lorbeer und noch seine Familie und der Hüttenbrenner und wer das alles so ist. Und nun fragt der Robert, also nein, der Robert Blum wurde gefragt von anderen, wer das ist, der da hochkommt. Und er sagt, das ist derjenige, durch den sozusagen die Engel sprechen. Das heißt also genau das Bild wieder, der Herr spricht nicht. Aber der Engel ist dann nicht Engel, sondern ist so erfüllt von der Gottheit, dass er also sein eigenes völlig ausblendet. Und deshalb ist er so. Und ob nun dieser Engel der Henoch war oder ob der Lorbeer der Henoch ist, das kann ich ja nicht sagen, spielt ja auch gar keine Rolle. Auf jeden Fall ist jetzt die Hinführung sozusagen von Swedenborg zu Lorbeer seine Wiederkunft, weil er nämlich jetzt plötzlich genau das Gleiche, was er vor 2000 Jahren gemacht hat, sich hier wiederholt. Alles, was damals geschehen ist, von der Geburt bis zu seinem Himmelfahrt, wird akribisch genau aufgeschrieben. Schlegel hat immer gesagt, wie ein Wortprotokoll. Ja, das Wort für Wort, das wiedergibt und eine Stenografie der Ereignisse. Und jede Rede und Gegenrede würde dort aufgezeichnet und ist sozusagen wiedergegeben worden. Sodass also, was damals geschehen ist, aber nun sehr verhüllt, weil die Evangelien einmal das verhüllen sollten und zum anderen die Sprachgebrauch ein anderer war, die Schreibgeschichte war unglaublich schwierig, dass sie also gar nicht lange Sachen schreiben konnten, weil das viel zu umständlich war, ist es jetzt praktisch wie in einer, man könnte sagen, wie in einem Film wiedergegeben worden. Also da ist es geschehen und hier ist die Wiedergabe, also seine Wiederkunft, so kann man das sagen. Und dazu es gehört alles, was von da aus verästelt ist, ja, was er dort erzählt hat über die geistigen Dinge, der Himmel und der Naturverhältnisse, die sind damit eingeblendet, sind als extra Werke hier und hier und hier dann aufgezeichnet worden. Und so ist also das Jenseits, wie es ist, genauestens beschrieben worden. Das hat er auch schon Swedenborg gemacht. Aber im Lorbeerwerk ist es nun noch genauer, weil es nämlich, wenn Swedenborg das noch so ein bisschen rational erklärt hat und gefolgert hat und aus dem also Fakten gegeben, wie das Prinzip ist, so muss man sagen, ist jetzt im Lorbeerwerk, im Robert Blum oder im Bischof Martin, das so dargestellt, als wie jetzt der Klaus hinübergegangen ist und nun das erlebt, Schritt für Schritt seine Entwicklung in die jenseitige Welt hinein. Und so hat der Robert Blum, der ja standrechtlich erschossen worden ist von Windisch Grätz in Wien damals 1848, dann, nachdem er war ja gar nicht so gläubig gewesen, aus seiner Finsternis erwachte und allmählich dann den Herrn erkannte, ausgerufen hat, ich bin ja nicht totgeschossen worden, sondern lebendig. So ändert sich das dann. Also all diese genauesten Verhältnisse von den Gefühlen her, deswegen erzähle ich das, sind dort niedergelegt worden. Und das ist so genau, dass es nun also, na, wollen wir sagen, eigentlich das übertrifft, was wir aus den Evangelien nehmen können, weil die ja nur in einer sehr reduzierten Form das wiedergegeben haben. Die haben ja nur Kernsätze wiedergegeben und die dann auch noch durch Entsprechungen verhüllt waren. Hier sind aber die Entsprechungen großenteils aufgehoben. Hier ist also die Wolke weggeschoben, die die Sonne verhüllt hat. Und plötzlich strahlt das Wahre, das Wirkliche heraus. Wobei, ich muss dazu sagen, deswegen habe ich jetzt auch immer solche Vorträge gemacht, sind auch diese Dinge noch Entsprechungen. Es sind ja viele Schichten hintereinander. Es ist ja nur ein Teil praktisch aufgehoben. Wir könnten ja nicht direkt hineinschauen, dann würden wir alle geblendet sein. Also es, aber sie sind schon aufgehoben. Und deswegen ist also plötzlich dieses Bild, er kommt wieder am Himmel. Der Himmel ist ja praktisch das Geistige, das Innere, Göttliche, was uns oder das Herz, was er sagt, zum Göttin hin soll, was verhüllt war. Und nun bricht also was auf und da sind die Sonnenstrahlen in wunderbarster Weise nun hier auf dieser Erde gekommen. Aber er muss trotzdem, und jetzt kommt wieder die Schwierigkeit, die der Herr bei allem beachten muss, er darf sich nicht enthüllen denen, die dazu noch nicht reif sind. Also er kann nicht so kommen, wie wir sagten, am Himmel, jetzt ist er für alle da und jetzt müssen alle, ach du meine Güte, jetzt ist er ja gekommen und da sind die Sachen alle und wo bin ich denn da und so fort. Nein, er verhüllt sich trotzdem. Und in was verhüllt er sich? Während er sich in seiner irdischen Wiederkunft verhüllt hat, in einem Leib, der also wie ein Kind war, wie ein Mensch war, oder ein Jüngling und nachher ein Erwachsener und Zimmermann wurde und dergleichen, verhüllt er sich jetzt in einer Weise, wie man es gar nicht denkt, in einer ganz kindlichen, manche sagen sogar albernen Weise. Diese Worte, die dort gesprochen werden, die sind ja nicht so erhaben, dass sie von einem Gott kommen, sondern die kommen ja aus dem Mund eines steirischen Musikers, der in seiner Sprache spricht. Zum Glück nicht nur österreichisch platt, dann würden wir gar nichts von mitkriegen. Aber der ganze Wortschatz und all die Dinge von Lorbeer umhüllen diesen geistigen Kern. Die geben jetzt zwar sehr viel Licht wieder, aber an dieser Stelle sind sie verhüllt. Und jetzt kann jeder sagen, Kritiker, na Moment mal, das hat doch der Lorbeer. Also solche Worte gab es ja damals noch gar nicht, als Jesus hier auf der Erde war, wie der spricht. Zum Beispiel, das war, was mir als erstes einfällt, dass er an einer Mautstation ankommt. Das ist ein typisch österreichischer Ausdruck. Ja? Oder jetzt machen sie alle eine Jause. Ne? Das ist doch alles nicht, hat er doch damals gar nicht gesagt. Und daran kann man sehen, dass es die Fantasien von Jakob Lorbeer sind. Also eine Verhüllung dessen. Und nun insgesamt gesehen, kann man dann sagen, naja, das hat er sich so vorgestellt und der ist ein guter Dichter, vielleicht wie Karl May oder sowas. Der hat es ja auch ununterbrochen fantasieren können. Und so hat er das gemacht. Da gibt es eine Radiosendung, die den Robert Blum dargestellt hat und die doch Tatsache am Schluss die ganze Entwicklung des Robert Blum, die jenseitige, dann schildert, nein, nicht die ganze, aber die erste Entwicklung, wie er in der Finsternis ist und bis er zu einem Licht kommt. Da kommt der Original Swedenborg hinten dran. Aber dann kommt hinten dran der Kommentar, dass das zwar interessant ist, aber dass das eine Fantasie von Jakob Lorbeer ist, wie der das sich so ausgemalt hat und so weiter. Ne? Also da haben sie gleich das wieder ein bisschen reduziert. Aber diese Möglichkeit muss also drinnen sein, dass man sagen kann, ja, das ist ein typisch Lorbeersch Fantasieprodukt. Und das brauchen wir nicht anzunehmen. Aber diejenigen, die eine Liebe zu ihm haben, die kommen und erkennen plötzlich diesen Geist, der dahinter ist. Und da sieht es ganz anders aus. Da stören sie sich auch nicht an dem lorbeerschen Sprachgebrauch, sondern sie wissen, was da für ein liebevoller Vater dahinter steckt. Und dann nehmen sie das auf, weil der innere Geist das schon so geweckt ist, durch die Vorgänger, durch den Elias und dergleichen, die nicht immer Swedenborg heißen müssen, aber die also wie Elias in uns wirken. Und nun erkennen sie den wahren Inhalt. Nun noch eine andere Verhüllung. Als die Zeit der großen Zeiten da war und Jesus als Mensch auf die Erde kam, ist er im Verband, wenn man es mal so sagen will, mit den vielen Göttern, die es gibt, die auf die Erde kommen, in den Erzählungen und Mythen und Sagen und in Vorstellungen der Menschen, mit praktisch auf die Erde gekommen. Da sind also so viele Götter, die alle, Apollo und wie sie alle heißen, nun hier auf der Erde waren, wie die Mythen das erzählen. Und da war das, dass da nun noch ein anderer Gott, der nun Jehova heißen soll, dazu kommt, war das gar keine große Geschichte. Da war der, da war der, da war der, warum soll nicht noch ein anderer da sein können? Und genau das Gleiche ist nun wieder geschehen. In diesem Strom durch das innere Wort aus der geistigen Welt, auf dieser Schiene sind unglaublich viele Kundgaben aus der jenseitigen Welt zugelassen worden, die durch Medien, zur damaligen Zeit ganz besonders stark, als Lorbeer lebte, durch Medien nun hier großartig rausgestellt wurden, die zum großen Teil vielleicht völlig nichtssagend sind, gemessen am Lorbeerwerk dann sowieso. Aber das spielt ja gar keine Rolle. In den vielen Medien, die damals waren, ist nun noch einer dazugekommen, der hieß im Lorbeer. Und wenn das Lorbeerwerk dann beurteilt werden soll von irgendjemand, dann hat man das gleich mit den ganzen anderen Medien, also nicht Medien in der Zeitung gemacht, sondern als medial veranlagten Sprachrohren, nun in einen Topf reingeworfen. Die waren da, der war da. Das war so eine Zeit, wo das sozusagen modern war und die Leute was drauf gegeben haben. Alle sind ja hingerannt in diese Sitzungen und Tischrücken und was es alles gab. Wenn man sich mal da guckt, was damals war, dann war das also wie so eine Hochblüte. Und in dieser Hochblüte, wie eben jeder glaubt daran, dass Götter auf die Erde kommen können, da finden da gar nichts dabei. Dann ist der dabei und jetzt bin ich völlig frei. Ja, das ist einer und das Apollo, den gab es ja nicht und den gibt es und den wird es wahrscheinlich auch nicht geben, den Jehova, aber es ist dann so. Ne? Und so sind also jetzt die Lorbeerwerke oder die Schriften oder die geistigen Schriften die besseren, jetzt auch in diesem ganzen Medienstrom, jetzt möchte ich mal fast sagen, verhüllt worden. Sodass man also schon sortieren muss, wenn man sagt, ja, welche könnten denn jetzt noch richtig sein, welche falsch? Sind alle falsch oder muss ich da unterscheiden? Also da ist wieder die persönliche Initiative verlangt und nicht, ach, da ist eine Riesenoffenbarung gekommen. Es gibt ja nirgends Offenbarung, aber hier ist eine Riesenoffenbarung. Das muss ja dann wahr sein, weil nie was davon gehört hat. Ich meine, die Offenbarung aus dem Alten Testament sind ja lange her. Aber nein, in einem Wust von Offenbarungen ist diese mit dazugekommen. Und deshalb kann man heute noch lesen, wenn dann über das Lorbeerwerk geschildert wird, immer die zwei Sachen, typisch österreichisch, ist Fantasiegebilde und ist im Zuge der ganzen medialen Kundgaben alles mit reingekommen, das kann man alles abhaken. Also hier sehen wir Verhüllung. Und das muss also sozusagen von ihm aus sein, sonst würde das der Mensch gezwungen, das anzunehmen. Aber nun kommt es noch zu einem anderen. Die große Zeit der Zeiten hat ja nun also praktisch ein Pendant, da ist er selber Mensch geworden, die heißt plötzlich der große Advent. Der ist in den Neuoffenbarungsschriften praktisch herausgestellt. Der ist bekannt. Advent ist ja die Zeit der Erwartung, dass Jesus kommt, ein Weihnachtsfest und so weiter. Erste, zweite, dritte, vierte Advent. Der ist ja dann später mal so als Brauchtum eingerichtet worden. Aber der Advent heißt ja Ankunft, Erwartung. Erwartung, dass diese Wiederkunft kommt. Und dieser große Advent spielt natürlich jetzt eine ganz große Rolle für die Menschheit in dieser Zeit. Also können wir jetzt nur sagen, sie haben ja immer viele erwartet, da kam es aber nie. Jetzt erwarten wir es wieder. Und das müssen wir uns jetzt etwas ansehen, weil das ja nur ein Zeichen wiedergibt, was dort geschehen ist. Wir haben die biblischen Voraussagungen, die also von seiner Wiederkunft kommt, und dann sagt der Herr, also im Evangelium, als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und wenn ihr hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht, es muss so geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere heben und ein König gegen das andere, und es werden Erdbeben geschehen hier und dort und werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Das ist also aus den biblischen Offenbarungen genommen, und genau das ist es, was sich also vor diesem großen Advent oder zu dem großen Advent hin dann abspielen muss. Dieser Tempel ist das Sinnbild eines Gottesglaubens. Der Tempel wurde genau nach den Vorgaben des Mose gebaut oder des Herrn nachher, und hat also dann seine Funktion gehabt als Anbetungsstätte, die aber dann sehr missbraucht wurde, und die Priesterschaft und die Könige auch von Juda und Israel sind dann sehr abgefallen, und dann ist der Tempel zerstört worden und Gefangenschaft gewesen, und dann wurde er nochmal wieder repariert, der zweite Tempel, und der ist dann zerstört worden unter Titus, 70 Jahre nach Jesus, endgültig bis zum heutigen Tag. Der Tempel ist also ein Bild von der Gottheit, wie man sich das vorgestellt hat oder wie es vorgegeben wurde, die aber völlig zerstört wurde, innerlich durch den Unglauben und durch die, na, wie soll man sagen, durch den Missbrauch dieser geistigen Wahrheiten, die dann vom Herrn weggelenkt wurde auf die Priesterschaft und die dann alles sozusagen für sich genommen haben und Gedanken umgedacht haben und so fort. Und dieser Tempel, diese Vorstellung, die falschen Vorstellungen, mussten zerstört werden. Damals, weil Jesus Christus Mensch wurde und die Gottheit in diesem Bild nicht mehr existierte, als Entsprechungsbild wie die Teile im großen Tempel, ja, die nun hier sozusagen symbolisch die Gottheit ausdrückten. Aber jetzt ist eine Gottheit gekommen, die also Person wurde. Und deshalb braucht man diesen Tempel nicht mehr, und er wurde dann zerstört. Jetzt sind wir in der Zeit, in der das ganze Christentum genauso verunstaltet worden ist. Also es soll nicht immer auf sämtliche Menschen zutreffen, aber sagen wir im Allgemeinen. Und der Glaube an diesen einen Gott ist auch jetzt, sagen wir mal sagen, geschrumpft, wenn man es mal vorsichtig ausdrückt, wenn nicht gar ungläubig geworden für alle Menschen. Und diese Vorstellung, die man alle hat, die man aus der Bibel, was die Bibel ist, sich sozusagen vor Augen führt, dann sind das also lauter Verfälschungen, wie Swedenborg das sagt. Wenn man sagt, die Bibel ist gar nicht Gottes Wort, sondern das waren also Leute damals, die haben das also geschrieben, sich ausgedacht und haben das sozusagen als Mittel benutzt, um das Volk zu regieren und zu unterjochen und dergleichen. Und das alles Menschenwort, geschichtenlos und diesem gar nicht wahr. Also so wie die ägyptischen Könige oder die persischen, die dann also groß angegeben haben, was für Schlachten die geschlagen haben und dann immer alle Völker entscheidend getroffen haben, und dann haben sie selber verloren bloß. Und so, also in dem Sinne eine, na, man möchte mal sagen, eine zur Schaustellung von Dingen, die gar nicht wahr sind. So hat man die Bibel bis heute Also auf keinen Fall als ein Wort Gottes. Da gibt es natürlich Leute, die es als Wort Gottes nehmen, Gemeinschaften, aber die dann gar nicht wissen, worin ist es denn eigentlich ein Gotteswort. Also es ist ein ziemliches, hier wird gesagt, Steine. Es ist also ein Haufen von Steinen. Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Das heißt, all diese Wahrheiten, Anführungsstrichen, ein Stein sind ja Mauersteine, die die Menschen gemacht haben. Ja? Und die sind geformt. Das sind also natürliche Wahrheiten, die aber verändert worden sind, ne? So wie man das haben will. Und das wurde, muss alles zerrissen werden, kaputt gemacht werden, weil diese Vorstellungen auf keinen Fall mehr stimmen. Und dann erst kann sozusagen ein neuer Tempel aufgebaut werden, der aber ganz anders aussieht, der nämlich dieses himmlische Jerusalem darstellt. Und deshalb sind diese Weissagungen, die hier gesagt werden, so schrecklich, dass eben dieses alles zerbrochen werden muss. Und dass vor dem Krieg und Kriegsgeschrei sein muss und dass ein Volk gegen das andere geht, das ist ja Kämpfe, auch wieder Offenbarung, wo also nun die Wahrheiten gegeben werden und sich alles dagegen auflehnt. Und dann dadurch kommt ein Kampf zustande und ein, ja, würde man sagen, ein Reinigungsprozess, allmählich. Und erst wenn der Reinigungsprozess ein gewisses Grad erreicht hat, dann ist es soweit, dass also sagen, diese Wahrheit dann richtig durchbrechen kann und allgemein aufgenommen wird. Ich habe immer das Bild, das habe ich ja öfter schon gesagt, von dem Wein, der im Fass ist. Das sind ja lauter gute Dinge, die aber Unreinigkeiten haben aus der Erde, also in dem natürlichen Traubensaft. Und durch den Gärprozess mit einer Hefe, die jetzt der Wahrheit entspricht, wenn wir die sozusagen reingeben in den großen Topf der Falschheiten, dann fängt es an zu gären. Und in der Dunkelheit und so in den Fässern fängt es an zu rumoren. Und das rumort derartig stark, da gehen richtig Gifte ab, die abgeleitet werden müssen ins Freie, also Dämpfe. Und dann rumort es so art, dass es, also die haben die Winzer mir erzählt, wie wir in Österreich waren, dass es also kaum auszuhalten ist. Und mit einem Schlage hört dieses Rumoren auf. Alles setzt sich, da muss es noch bleiben, dann setzt sich das alles nieder und dann steht oben der klare Wein, der dann natürlich noch reifen muss durch das Lagern und dergleichen. Aber so ist das. Und diese Kriegsgeschreie und das Volk, das gegen andere sind, die verschiedenen, sagen wir mal, Vorstellungen, die in mir sind, aber natürlich auch in der Menschheit als Gruppen, die nun also gegeneinander ankämpfen und um diese Wahrheit ringen und nun zu einem fürchterlichen, jetzt sage ich mal, Gemetzel kommen. Das muss aber nicht jetzt sein, dass sich gegenseitig Kehle durchschneiden, sondern ein Krieg sozusagen mit Worten und dergleichen spielt ja keine Rolle, bis dann mit einem Male sich die ganze Geschichte beruhigt. Und das Interessante ist eben, dass es kurz vorher am allerschlimmsten ist. Dass man denkt, na eigentlich ist die Ernte verdorben, da kann man wohl gar nichts mehr machen.